HR2 Kultur. Der Tag.
Ja, besser spät als nie. Oliver Glab ist mein Name. Guten Abend.
Verbrannte Hütten, zerstörte Zelte und Baracken. Das Flüchtlingslager Moria existiert nicht mehr.
Man kann Menschen nicht jahrelang solch menschenunwürdigen Bedingungen aussetzen und sich dann wundern, dass die Situation eskaliert.
Ich war vor 2 Jahren in Moria. Das ist kein Flüchtlingscamp. Das ist ein Gefängnis. Die Flüchtlinge werden eingepfercht wie Verbrecher.
Moria, das ist die Hölle made in Brüssel.
Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose.
Viele Flüchtlinge haben sich auf den Weg Richtung Mytilene, der Hauptstadt der Insel, gemacht, wurden dann aber von der Polizei abgehalten. Und ja, zu einem gewissen Zeitpunkt hat die Polizei plötzlich angefangen, Tränengas einzusetzen gegen Kinder, gegen Frauen, gegen alle Geflüchteten.
Hier herrscht allmählich die nackte Not. Es gibt Leute, die haben Durst, die haben Hunger. Die Verteilung von Wasser und Lebensmitteln funktioniert nicht richtig.
Everybody knows me now.
Moria und die weiteren sogenannten Hotspots im Mittelmeer sind der menschenrechtliche Tiefpunkt unserer Zeit.
Es ist schon erschütternd, dass es erst diesen Brand gebraucht hat, dass die Kommission jetzt wenigstens ankündigt, etwas vorzulegen, was möglicherweise uns zu einer europäischen Lösung führt.
Es ist katastrophal, wenn ein Flüchtlingslager brennt, und zwar aus gleich mehreren Gründen. Vor allem anderen ist ein Brand wie der im Lager Moria auf Lesbos lebensgefährlich für die Menschen, die dort auf engstem Raum zusammengepfercht sind. Und es grenzt an ein Wunder, dass bei diesem Brand niemand zu Tode gekommen ist. Außerdem hat das Feuer diesen Menschen auch noch die einzige armselige Zufluchtsstätte genommen, die sie bislang hier in Europa gefunden hatten. Und nicht zuletzt erinnern die Bilder und Berichte von dieser Brandstelle daran, was für ein Brennpunkt, was für ein politischer, humanitärer Brennpunkt das Lager Moria auch vorher schon war. Das Feuer von Mittwochnacht erinnert daran, dass es Flüchtlingslager wie in Moria eigentlich gar nicht geben sollte. Und wenn doch, dann nur vorübergehend. Schon längst hätten die politisch Verantwortlichen in der EU denen, die nach Europa geflüchtet sind, ein anderes Dach über dem Kopf verschaffen müssen auf unserem Kontinent. Dass sie das nicht zu Wege gebracht haben, ist die Katastrophe, die hinter den Flammen von Moria zum Vorschein kommt. Aber könnten diese Flammen dann wenigstens zu einem Fanal werden, im Sinne derer, die unsere Hilfe brauchen? Ein Fanal ist ein Zeichen, das Aufmerksamkeit erregt und Veränderung ankündigt. Immer wieder gibt es derartige Fanale, wie zum Beispiel vor 6 Jahren beim Einsturz eines Fabrikgebäudes in Bangladesch. Nur, was entsteht daraus? Aufmerksamkeit? Ja, wahrscheinlich. Aber wie lange? Veränderung? Vielleicht. Aber wie entschlossen, wie wirkungsvoll, wie nachhaltig? Das sind die brennenden Fragen angesichts der Trümmer im Flüchtlingslager und in der Flüchtlingspolitik. Die Asche von Moria, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Denn unser EU-Korrespondent Alexander Göbel hat den Brand im Flüchtlingslager dieser Tage mit dem Satz kommentiert: In Moria liegt die Asche des bisherigen EU-Asylsystems. Darüber werde ich in dieser Sendung mit ihm sprechen. Aber zunächst berichtet unser Griechenland-Korrespondent Thomas Bormann von der Situation auf Lesbos und vom Versuch, denen zu helfen, die fern der Heimat schon wieder obdachlos geworden sind.
Ständig waren heute Hubschrauber über der Inselhauptstadt Mytilini zu hören. Sie transportierten große Zelte in Richtung Moria. Etwa 2 Kilometer entfernt von den Trümmern des alten Lagers bauen die Behörden ein Notquartier auf. Viele Großzelte stehen schon, insgesamt mit Platz für mehrere hundert Personen. Die ersten Flüchtlinge sollen in der kommenden Nacht also wieder so etwas wie ein Dach über dem Kopf haben. 3 Nächte unter freiem Himmel haben sie hinter sich. Alle Menschen hier sind unglücklich. Wir verlieren die Hoffnung, sagt ein junger Familienvater aus Afghanistan. Er wirkt erschöpft, hat lange kein Wasser bekommen. Dass es 3 Tage dauert, bis ein erstes Zelt als Notquartier aufgestellt ist, liegt vor allem am Widerstand der Einheimischen auf Lesbos. Die haben Straßensperren errichtet, deshalb müssen Hubschrauber die Zelte für das Notquartier heranfliegen. Die Bürger von Lesbos wollen kein neues Flüchtlingslager vor ihrer Haustür, auch nicht für ein paar Tage, vor allem, weil einige Flüchtlinge mit Corona infiziert sind. Anfang dieser Woche wurden 35 Lagerbewohner positiv getestet. Die meisten von ihnen sind beim Durcheinander der Brandkatastrophe untergetaucht, haben sich unter die anderen Flüchtlinge gemischt. Die Einheimischen haben Angst, die Flüchtlinge könnten das Coronavirus auf der Insel verbreiten, deshalb die Proteste. Wir werden kein Camp mehr dulden auf unserer Insel, sagt ein Mann mit Wut in der Stimme an einer Straßensperre mit quergestellten Lkw. Das geht nicht weiter so. Die Insel ist unsere Insel und wir schenken sie niemandem, sagt er. Die Einwohner von Lesbos fühlen sich mit den Flüchtlingen im Stich gelassen. Im Stich gelassen von der Regierung in Athen und von den Regierungen aller EU-Länder, die seit 5 Jahren wegschauen, welches Elend sich da im Lager Moria ausgebreitet hat. Omid, ein Flüchtling aus Afghanistan, kam vor 9 Monaten in Moria an, mit seiner Frau und seinem 4-jährigen Sohn. Wie die 12.000 anderen Flüchtlinge weiß auch er nicht, wie es weitergehen soll, wo er unterkommen soll. Von den Straßensperren und den Protesten der Bürger von Lesbos fühlt er sich nicht bedroht.
Yes, this is sensible, because this is also their right, because this is their home, this is their land, and they should take care of their place.
Ja, ich kann das verstehen. Das ist deren gutes Recht. Es ist ihre Heimat, es ist ihr Land, und darauf müssen sie Acht geben, sagt Omid voller Verständnis. Und er betont, das Virus ist ein Killer und alle haben Angst davor, auch wir Flüchtlinge. Flüchtlinge sind auch Menschen. Sie brauchen Hilfe, sie brauchen ein Dach über dem Kopf, sie brauchen etwas Platz, damit sie nicht so eng aufeinander hocken, sondern getrennt voneinander sind. Das Zeltlager, das jetzt in der Nähe von Moria entsteht, wird bei weitem nicht allen Flüchtlingen Platz bieten. Die meisten von ihnen müssen auch die 4. Nacht in Folge unter freiem Himmel ausharren und sie hoffen, dass sie wenigstens mit Wasser und mit etwas zu essen versorgt werden.
Das berichtet unser Griechenland-Korrespondent Thomas Bormann. Vor einem halben Jahr, Ende Februar, Anfang März, hat unser EU-Korrespondent Alexander Göbel das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos besucht, um nicht nur von Brüssel aus über die Probleme zu berichten und die Probleme in Augenschein zu nehmen, vor denen die Europäische Union nach wie vor steht, wie, ja, viele würden vielleicht tatsächlich sagen, wie der Ochs vom Berge. Guten Abend, Herr Göbel. Ich hoffe, wir sind mit ihm verbunden. Eigentlich.
Ja, ich kann euch hören. Hallo.
Ah, wunderbar. Guten Abend.
Hallo.
Die meisten von uns, die wir Ihnen jetzt zuhören, sind wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben in einem Flüchtlingslager gewesen. Als Sie damals das Lager Moria betreten haben, welche Eindrücke haben Sie da in sich aufgenommen?
Ja, das war damals schon absolut katastrophal. Da lebten damals über 20.000 Menschen in einer eigenen ehemaligen Militärbasis, muss man sagen, die vorgesehen war, umgebaut für 3.000 Menschen, die da kurzfristig unterkommen sollten, bis der Asylantrag geprüft ist, beziehungsweise bis diese Menschen dann Richtung Türkei oder auch in einen Drittstaat abgeschoben werden sollten. Und es waren aber längst viele Hektar Olivenhaine um dieses eingezäunte, bewachte Gelände drumherum in Beschlag genommen. Während drinnen in diesem offiziellen Lager Container standen zum Wohnen, gab es außerhalb vor allem kleine Hütten, Zelte aus Plastikplanen. Viele Menschen haben sich da irgendwie organisiert. Also die Olivenbäume wurden natürlich zu Feuerholz abgehackt. Der Müll stand teilweise wirklich meterhoch in Müllbergen da herum. Die Bäche, die flossen, waren völlig von Müll bedeckt. Ich erinnere mich an Kinder, viele Kinder, die da gespielt haben, die sich selbst überlassen waren, die sich auch verletzt haben an diesem ganzen Abfall, an diesem ganzen Schrott, der dort herumlag. Teilweise hatten die schwere Entzündungen, Infektionen. Es gab auch immer wieder mal spontane Brände, allein wegen des Mülls. Es lag auch ein fauliger Geruch wirklich über diesem Lager. Ratten und sonstiges Getier natürlich überall. Im Sommer bei weit über 30 Grad muss es wirklich unerträglich geworden sein. Wichtiger Punkt, Wasser gab es so gut wie keines. Menschen standen wirklich stundenlang an, um auf die Toilette zu gehen, zu duschen. Es gab wohl für 200 Menschen eine Toilette. Kann man sich auch kaum vorstellen, wie überhaupt die medizinische Versorgung dort eine Katastrophe war, angesichts der vielen Krankheiten, die es alleine wegen der eingeschränkten Hygienemöglichkeiten dort gab. Und nachts war es extrem gefährlich. Frauen sind, haben sie mir erzählt, in Windeln rausgegangen, wenn sie nachts zur Toilette mussten, aus Angst vor Übergriffen unterwegs. Es kam auch immer wieder zu Überfällen, Schlägereien, Messerstechereien. Es ist eigentlich in dieser Zeit, in der ich dort war, auch jede Nacht jemand umgekommen. Klar, auch die Aggression natürlich nachts immens, wenn Menschen da so lange Zeit auch perspektivlos aufeinander sitzen und zusammengepfercht sind.
Je länger Menschen unter solchen Umständen leben müssen, desto verzweifelter werden sie. Könnte diese Verzweiflung denn so weit gehen, dass Menschen Feuer legen, um damit ihrem Protest Ausdruck zu verleihen, um eine Veränderung zu erzwingen? Das ist ja ein Erklärungsversuch. Lösungsversuch für den Brand im Flüchtlingslager. Und es hatte ja auch vorher schon Proteste gegeben.
Absolut, also das war wirklich eine Option damals schon. Das Wort Corona war auch schon bekannt, muss man sehen. Zu der Zeit rollte ja diese Infektionswelle langsam bei uns an. Das war die Zeit, als Ischgl so ein Infektionsherd war. Im Lager haben ja auch Menschen Corona zugerufen. Also die wussten schon, dass da was im Anmarsch ist und dass sie sehr gefährdet sein würden. Es gab ja auch eindringliche Warnungen von Hilfsorganisationen, von vielen Medien dort, die verschiedene Szenarien entworfen haben. Die Gewalt in der Tat, als ich dort war, gab es schon heftige Auseinandersetzungen zwischen der lokalen Bevölkerung und einer speziell bewährten Polizei, die bei Ausschreitungen durchgreifen sollte, und eben auch Migranten, die versucht haben, dann auch sich eher in der Stadt, in der nahegelegenen Hauptstadt der Insel Mytilini aufzuhalten. Also das ist die dramatische Vorgeschichte eigentlich zu Corona. Alle hatten gewarnt, immer wieder, was passieren würde, wenn unter diesen tausenden Menschen das Virus zuschlägt, dann angesichts auch dieser humanitären Zustände, die vorher schon extrem schlecht waren.
Auf wessen Hilfe können sich die Flüchtlinge auf Lesbos im Lager Moria stützen und wie weit reicht diese Hilfe unter solchen Umständen?
Also es gibt ja eine Menge Hilfsorganisationen vor Ort, die auch durch die Sicherheitsbehörden, durch die lokale Bevölkerung in den letzten Wochen, Monaten massiv unter Druck geraten sind. Aber die versuchen, so gut es geht, dort zu helfen. Ärzte ohne Grenzen muss man da besonders nennen. Das Rote Kreuz, auch eine Menge deutscher Hilfsorganisationen, die ihre zivilgesellschaftlichen Partner vor Ort haben. Medico International in Frankfurt, die arbeiten mit sehr vielen Partnern vor Ort zusammen. Aber das ist natürlich eine Hilfe, die letzten Endes dann ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass auch medizinische Stationen im Lager selber, die dort schon nicht ausgereicht haben zu der Zeit, mittlerweile auch abgebrannt sind.
Eigentlich sollen diese Menschen ja nur so lange in dem Lager bleiben, bis über ihren Asylantrag entschieden worden ist. Und dann sollen sie gegebenenfalls entweder auf andere EU-Staaten verteilt oder in die Türkei zurückgeschickt werden, wo sie hergekommen sind. Aber wir hören, es dauert oft Jahre bis zum ersten Gespräch über den Asylantrag. Wie ist sowas möglich?
Ja, das liegt daran, dass vor allem das griechische Asylsystem sehr kompliziert ist, dass die Behörden auch sozusagen verschiedene Restriktionen dort anwenden. Es gibt ein Beispiel bei EASO, bei dieser Europäischen Asylagentur dort vor Ort, die diese Interviews mit den Menschen durchführt, müssen die Übersetzer Griechen sein. Das heißt, die müssen mit einer Muttersprache Griechisch sprechen und dann erst auch befähigt sein, zum Beispiel Pashto, Dari, Farsi, Hausa für Nigeria zum Beispiel und andere Sprachen.
Für die technischen Turbulenzen, die wir gerade mitbekommen, bräuchten wir wahrscheinlich auch einen Übersetzer. Das lässt sich leider so nicht machen. Ich glaube, die Leitung ist etwas gestört. Ich hoffe mal sehr, dass wir zum Ende der Sendung, wenn wir nochmal miteinander sprechen werden, dass wir dann bessere akustische Bedingungen haben werden. Fürs erste Mal vielen Dank für die Eindrücke, die uns Alexander Göbel, unser EU-Korrespondent, geschildert hat von seinem Besuch im Flüchtlingslager Moria, den er Anfang dieses Jahres, Ende Februar, Anfang März unternommen hat. Wir werden später nochmal miteinander über die Frage reden, ob der Brand im Flüchtlingslager Moria den politisch Verantwortlichen einen Ruck geben kann hin zu einer besseren, humaneren Flüchtlingspolitik, was dringend notwendig wäre nach allem, was wir über Moria gehört haben, über die Katastrophe vor der Katastrophe, wenn man so will. Eine Katastrophe, das ist laut Lexikon ein folgenschweres Unglücksereignis. Und genau diese Beschreibung trifft auch auf das Erdbeben von Chile zu in der gleichnamigen Novelle, die Heinrich von Kleist vor etwas mehr als 200 Jahren, Anfang des 19. Jahrhunderts, geschrieben hat. Er beschreibt darin nicht nur das historische Erdbeben, von dem die Stadt Santiago de Chile im Jahre 1647 erschüttert wurde, sondern er schildert vor diesem Hintergrund auch die Geschichte von Jerónimo und Josefe, eines jungen Liebespaares, das sich kurz vor dem Erdbeben in einer existenziellen Notlage befindet. Denn Josefe soll hingerichtet werden und der verzweifelte Jerónimo hofft in seinem Gefängnis bis zuletzt, dass es nicht dazu kommen möge.
Doch der gefürchtete Tag erschien und mit ihm in seiner Brust die Überzeugung von der völligen Hoffnungslosigkeit seiner Lage. Die Glocken, welche Josefen zum Richtplatze begleiteten, ertönten und Verzweiflung bemächtigte sich seiner Seele. Das Leben schien ihm verhasst und er beschloss, sich durch einen Strick, den ihm der Zufall gelassen hatte, den Tod zu geben. Eben stand er an einem Wandpfeiler und befestigte den Strick, der ihn dieser jammervollen Welt entreißen sollte, an eine Eisenklammer, die an dem Gesimse derselben eingefugt war. als plötzlich der größte Teil der Stadt mit einem Gekrache, als ob das Firmament einstürzte, versank und alles, was Leben atmete, unter seinen Trümmern begrub. Jerónimo Rujera war starr vor Entsetzen. Und gleich, als ob sein ganzes Bewusstsein zerschmettert worden wäre, hielt er sich jetzt an dem Pfeiler, an welchem er hatte sterben wollen, um nicht umzufallen. Der Boden wankte unter seinen Füßen. Alle Wände des Gefängnisses rissen. Der ganze Bau neigte sich nach der Straße zu einzustürzen. Und nur der seinem langsamen Fall begegnende Fall des gegenüberstehenden Gebäudes verhinderte durch eine zufällige Wölbung die gänzliche Zubodenstreckung desselben. Zitternd, mit sträubenden Haaren und Knien, die unter ihm brechen wollten, glitt Jerónimo über den schief gesenkten Fußboden hinweg. Der Öffnung zu, die der Zusammenschlag beider Häuser in die vordere Wand des Gefängnisses eingerissen hatte.
Sollte ausgerechnet ein Erdbeben die Rettung sein für Jerónimo und vielleicht auch für seine geliebte Josefe? Später mehr aus Heinrich von Kleists Novelle »Das Erdbeben von Chile«. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Die Asche von Moria haben wir diesen Tag genannt, denn wir wollen wissen, ob aus der Asche, die der Brand im gleichnamigen Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos hinterlassen hat, wenigstens ein ernsthaftes Bemühen entstehen kann, die menschenunwürdigen Zustände dort zu verbessern. Eine ganz ähnliche und ähnlich brennende Frage ist vor mehr als 6 Jahren in einem ganz anderen Zusammenhang und durch eine Katastrophe von noch viel größerem Ausmaß aufgeworfen worden und hat damals viele Menschen bewegt. Im April 2013 ist in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, das Fabrikgebäude Rana Plaza eingestürzt und mehr als 1000 Männer und Frauen, vor allem Frauen, sind dabei ums Leben gekommen. Jahrelang hatten sie dort im Auftrag internationaler Unternehmen preiswerte Kleidungsstücke gefertigt, unter ebenso menschenunwürdigen wie lebensgefährlichen Bedingungen. Als das Rana Plaza einstürzte, gingen die Katastrophenberichte aus Bangladesch um die ganze Welt und viele der ausgebeuteten Arbeitskräfte gingen damals, beobachtet von unserem Korrespondenten Kai Küstner, zum ersten Mal in Massen auf die Straße.
In die Trauer mischt sich immer mehr Wut. Tausende Textilarbeiter strömten auf die Straßen von Bangladeschs Hauptstadt, einige von ihnen mit Schlagstöcken und Steinen bewaffnet. Doch was gewalttätig und friedlich Demonstrierende eint, ist der Ärger darüber, dass es so etwas wie Sicherheit für sie am Arbeitsplatz nicht gibt. Die Wut auf die Fabrikbesitzer ist riesig, sie richtet sich aber auch gegen deren Auftraggeber. Keiner sollte nach dieser Katastrophe ungeschoren davonkommen, fordern die Protestierenden. Bangladesch ist der zweitgrößte Textilexporteur weltweit. 60% der Lieferungen gehen nach Europa. Es ist nicht das erste Mal, dass Forderungen laut werden. Auch die westlichen Auftraggeber müssten endlich auf die Einhaltung von Sicherheitsstandards achten. Jedes Mal gäbe es nach Katastrophen viele Diskussionen und Zusagen. Doch im Grunde ändere sich nichts, beklagen Kritiker. Daher komme es zu immer neuen tragischen Unfällen. Die Verzweiflung ist unbeschreiblich. Noch immer werden hunderte Menschen vermisst. Familien stehen mit Fotos ihrer Angehörigen in der Nähe des Unglücksortes, beknien die Rettungskräfte, doch bitte weiterzusuchen. Ich möchte meine Schwester zurückhaben, tot oder lebendig. Bitte helft mir, fleht diese Frau. Nach dem Einsturz des 8-stöckigen Gebäudes sind Rettungskräfte auch weiterhin bemüht, unter den Trümmern noch Überlebende zu finden. Und es geschehen Wunder. Obwohl die Katastrophe bereits am Mittwoch passiert war, konnten Medien zufolge nun erneut Dutzende lebendig geborgen werden. Gleichzeitig ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Das schlimmste Industrieunglück in der Geschichte des Landes, berichten Medien, hätte verhindert werden können. Nachdem Anfang der Woche Risse in dem Gebäude bemerkt worden waren, hatten Behörden offenbar den Besitzer angewiesen, das Haus räumen zu lassen. Doch der hatte sich geweigert.
Das berichtete vor mehr als 6 Jahren Kai Küstner, unser damaliger Korrespondent für Bangladesch, wo am 26. April 2013 in der Hauptstadt Dhaka das Fabrikgebäude Rana Plaza eingestürzt ist. Eine Katastrophe, die damals viele Menschen in der ganzen Welt aufmerksam gemacht hat auf die lebensgefährlichen und menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie von Bangladesch und aller anderen Länder, in denen ausgebeutete Arbeitskräfte Kleidung herstellen, die für uns in Europa, in Deutschland dann preiswert zu haben ist. Und in den Monaten nach dem Einsturz des Rana Plaza ist öffentlich viel darüber diskutiert worden, nicht nur wie man diese Arbeitsbedingungen verbessern könnte, sondern auch ganz konkret darüber, wer da alles in die Pflicht genommen werden muss, in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, hier und in den Produktionsländern und mit welchen Mitteln sich das erreichen lässt. Dr. Gisela Burkhardt ist Vorstandsvorsitzende des Vereins Femnet. Sie und ihr Verein sind beteiligt an der internationalen Kampagne für saubere Kleidung, deren Ziel es ist, die Arbeitsbedingungen in der weltweiten Bekleidungsindustrie zu verbessern. Und sie schaut sich als Gutachterin immer wieder die Arbeitsbedingungen in vielen Ländern der Welt an, zum Beispiel in Indien oder auch Bangladesch. Guten Abend, Frau Burkhardt.
Schönen guten Abend, Herr Klapp.
Wie gesagt, mehr als 1000 Menschen sind beim Einsturz des Rana Plaza ums Leben gekommen. Nach einer Katastrophe dieser Größenordnung läge es ja nahe, dass sich anschließend auch sehr viel zum Besseren verändert, dass es zumindest intensive Bemühungen darum gibt. Und die Erwartung war ja auch entsprechend. Fangen wir mal bei der Textilindustrie in Bangladesch an. Was ist dort seit 2013 anders und besser geworden?
Naja, also was man schon sagen kann, ist, dass es nach dieser Katastrophe mit 1134 Toten und über 2000 Verletzten, es ja doch schon einen Aufschrei gab und danach durch Druck von der Zivilgesellschaft, gerade Organisationen wie der Kampagne für saubere Kleidung, auch ein Abkommen geschaffen worden ist zwischen 200 einkaufenden Unternehmen und Gewerkschaften vor Ort, nämlich zur Gebäudesicherheit und zum Brandschutz, der sogenannte Akkord. Und dieser Akkord hat nun 5 Jahre funktioniert, ist leider jetzt gerade auch mehr oder weniger ausgelaufen, ist an die Regierung von Bangladesch übergeben worden. Und in diesen 5 Jahren sind also rund 1600 Fabriken überprüft worden im Hinblick auf Statik, Elektrizität und den Gebäudeschutz. Und man muss sagen, dass eben seitdem auch kaum noch Unglücke passiert sind in diesem Ausmaß. Kleinere Sachen gab es schon noch wieder. Also es hat sich in dem Fall etwas getan. Nur muss ich auch dazu sagen, damit haben sich die Arbeitsbedingungen als solche noch nicht verbessert.
Was könnte denn und wer könnte denn mit welchen Mitteln diese Arbeitsbedingungen verbessern? Denn darauf würde es ja auch im Wesentlichen ankommen.
Tja, natürlich wäre das sehr, sehr wichtig, dass dies auch die Unternehmen, die einkaufenden Unternehmen wahrnehmen. Also sie müssen ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen. Das ist inzwischen auch eigentlich nach den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte eine Verpflichtung der Unternehmen, wenn sie in Ländern, billigen Ländern wie Bangladesch oder auch Indien einkaufen, dass sie dafür Sorge tragen müssen, dass vor Ort eben Arbeitsrechte eingehalten werden und auch Umweltstandards eingehalten werden.
Haben Sie denn den Eindruck, dass die Unternehmen, die hiesigen Unternehmen, ihrer Verantwortung seit dieser Katastrophe in stärkerem Maße gerecht zu werden versuchen? Ist, ich will es mal so sagen, der moralische Druck inzwischen größer als der Preisdruck?
Also ich denke, dass der moralische Druck gewachsen ist, auch leider Gottes eben aufgrund dieser furchtbaren Katastrophe. Wir sehen ja auch, es hat sich nach dem Unglück in Rana Plaza das Deutsche Textilbündnis, also ein Bündnis für nachhaltige Textilien und was von unserem Entwicklungshilfeminister Herrn Müller ins Leben gerufen worden ist, hat sich gegründet. Das ist ein Bündnis, wo eben auch wir als Zivilgesellschaft, wie auch Gewerkschaften und eben Unternehmen und die Regierung zusammensitzen. Dem Bündnis sind allerdings bisher nicht mal die Hälfte der deutschen Textilwirtschaft beigetreten. Das heißt, diese andere Hälfte, die duckt sich weg. Und deswegen ist es schon notwendig, dass wir sowas wie gesetzliche Regelungen brauchen. Deswegen setzen wir uns auch ganz stark für ein Lieferkettengesetz ein. Das machen über 100 Nichtregierungsorganisationen derzeit, die die deutsche Regierung bitten, endlich mit gesetzlicher Regelung auch dafür zu sorgen, dass Unternehmen ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen.
Das letzte Glied in der Lieferkette sind ja wir, die wir Produkte kaufen oder eben auch nicht kaufen. Nehmen Sie denn seit dem Einsturz des Rana Plaza ein stärkeres Verantwortungsbewusstsein in der deutschen Bevölkerung wahr?
Ich würde sagen schon. Man kann schon sehen, es ist natürlich noch nicht sozusagen im Mainstream bei der großen Masse angekommen, aber wir sehen zunehmend mehr, auch durch die ganzen Befragungen. Und jetzt in der Corona-Krise haben das mehrere Geschäfte auch bestätigt, dass die Verbraucherinnen wesentlich und Verbraucher wesentlich bewusster einkaufen. Man fragt sich überhaupt, ob man überhaupt die so viel noch braucht. Also der gesamte Konsum wird auch ein wenig hinterfragt. Und man sieht ja auch bei den Finanzinvestoren, dass die inzwischen stärker darauf gucken, wie sind Unternehmen aufgestellt. Von daher, das spiegelt sich letztendlich dann auch bei den Unternehmen oder kommt bei den Unternehmen an. Und ich glaube, das Wichtige ist jetzt, dass man nicht nur Worte eben von sich gibt, sondern dass die Unternehmen auch entsprechend handeln und Vorsorge treffen und stärker auf Menschenrechte und Umweltstandards achten.
Nun liegt der Einsturz von Rana Plaza aber 6,5 Jahre zurück. Da verblasst natürlich mit der Zeit hierzulande zumindest auch die Erinnerung. Das ist ja ein Trend, der dem entgegenwirkt, was Sie gerade an Fortschritten skizziert haben.
Naja, also das, natürlich ist das so. Leider Gottes verblasst das ein wenig. Trotzdem glaube ich, dass es ein gestärktes Bewusstsein gibt. Wir haben Fridays for Future, wir haben den Klimawandel. Alles das zeigt ja auch den normalen Bürgerinnen und Bürgern, wie wichtig es ist, dass wir uns anders verhalten müssen. Und von daher denke ich auch, dass das letztendlich die Textilindustrie betrifft. Es gibt dort sicherlich auch neuere Ansätze. Man setzt mehr auf Recycling. Aber wie gesagt, ich bin natürlich auch die sagt, das geht mir alles viel zu langsam. Und ich würde mir mehr wünschen, dass das an das Tempo dazugelegt, dass man dazulegt. Und vor allen Dingen brauchen wir, und deswegen ist es so notwendig, wenn wir eine gesetzliche Regelung hätten, könnte man eben wesentlich schneller auch alle gleichermaßen erfassen. Und alle würden ja dann mit dem gleichen Maß gemessen und nicht, dass diejenigen, die vorangehen, auch noch dadurch zu leiden haben oder Kosten haben, obwohl sie ja eigentlich diejenigen sind, was sie sich bemühen.
Dr. Gisela Burkhardt, Vorstandsvorsitzende des Vereins Femnet und beteiligt an der internationalen Kampagne für saubere Kleidung, eine Kampagne mit dem Ziel, die Arbeitsbedingungen in der weltweiten Bekleidungsindustrie zu verbessern. Vielen Dank. Kehren wir an dieser Stelle zurück zum Erdbeben von Chile in Heinrich von Kleists gleichnamiger Novelle. Dieses Erdbeben hat nicht nur die Stadt Santiago de Chile erschüttert, sondern auch die Kerkertüren des jungen Jeronimo, und zwar so sehr, dass er aus seinem Gefängnis fliehen kann. Aber was ist mit seiner geliebten Josefe, die genau in diesen Augenblicken auf ihre Hinrichtung wartet? Und was ist mit dem gemeinsamen Kind?
Josefe war auf ihrem Gang zum Tode, dem Richtplatz, schon ganz nahe gewesen, als durch den krachenden Einsturz der Gebäude plötzlich der ganze Hinrichtungszug auseinandergesprengt ward. Ihre ersten entsetzensvollen Schritte trugen sie hierauf dem nächsten Tore zu. Doch die Besinnung kehrte ihr bald wieder, und sie wandte sich, um nach dem Kloster zu eilen, wo ihr kleiner, hilfloser Knabe zurückgeblieben war. Sie fand das ganze Kloster schon in Flammen und die Äbtissin, die ihr in jenen Augenblicken, die ihre letzten sein sollten, Sorge für den Säugling angelobt hatte, schrie eben vor den Pforten stehend nach Hilfe, um ihn zu retten. Josefe stürzte sich unerschrocken durch den Dampf, der ihr entgegenqualmte, in das von allen Seiten schon zusammenfallende Gebäude, und gleich als ob alle Engel des Himmels sie umschirmten, trat sie mit ihm unbeschädigt wieder aus dem Portal hervor. Sie wollte der Äbtissin, welche die Hände über ihr Haupt zusammenschlug, eben in die Arme sinken, als diese mit fast allen ihren Klosterfrauen von einem herabfallenden Giebel des Hauses auf eine schmähliche Art erschlagen ward. Josefe bebte bei diesem entsetzlichen Anblicke zurück. Sie drückte der Äbtissin flüchtig die Augen zu und floh, ganz von Schrecken erfüllt, den teuren Knaben, den ihr der Himmel wiedergeschenkt hatte, dem Verderben zu entreißen. Sie hatte noch wenig Schritte getan, als sie auch schon die Leiche des Erzbischofs begegnete, die man soeben zerschmettert aus dem Schutt der Kathedrale hervorgezogen hatte. Der Palast des Vizekönigs war versunken. Der Gerichtshof, in welchem ihr das Urteil gesprochen worden war, stand in Flammen, und an die Stelle, wo sich ihr väterliches Haus befunden hatte, war ein See getreten und kochte rötliche Dämpfe aus.
Das Erdbeben von Chile von Heinrich von Kleist. Fortsetzung folgt. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Die Asche von Moria haben wir ihn genannt, wenige Tage nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Und wir fragen uns, ob Katastrophen wie dieser Brand oder auch der Einsturz des Fabrikgebäudes Rana Plaza in Bangladesch vor 6 Jahren als eine Art Fanal dienen können, indem sie die Aufmerksamkeit auf Zustände lenken, die schon vorher im Argen lagen und die womöglich mit zu dieser Katastrophe beigetragen haben. Welcher Ruck kann unter solchen Umständen durch Politik und Gesellschaft gehen und wie nachhaltig ist dieser Ruck. Bevor ich darüber gleich mit dem Katastrophensoziologen Wolf Dombrowski spreche, erklärt uns der Kollege Mario Scala erst einmal, was das eigentlich ist, ein Fanal, und welchen Weg dieser Begriff zurückgelegt hat von seinen frühen Anfängen als Leuchtfeuer.
Wer als Erster ein Leuchtfeuer entzündet und damit ein Fanal gesetzt hat, dürfte historisch nicht mehr zu rekonstruieren sein. Vielleicht war es ja tatsächlich der griechische Marathonläufer, der den Sieg über die Perser nach Athen gemeldet haben soll. Immerhin werden die Olympischen Spiele traditionell mit einem Fackellauf eingeleitet. Wenn das Feuer im Stadion angekommen ist, das Leuchtfeuer dort entfacht, können die Spiele beginnen. Als Fanal für fairen Wettkampf und Völkerverständigung. So wie sich das Wort Fanal vom griechischen Phanos, Fackel, herleitet, so stabil ist die Verbindung der Fackel oder des Leuchtfeuers mit einer Initialzündung, einem außergewöhnlichen Ereignis, das den Auftakt zu einer Zeiten- oder Epochenwende gegeben hat. In Tolkiens Fantasy-Epos »Der Herr der Ringe« stehen die Mächte des Bösen kurz vor dem Sieg. Die Mächte des Guten sind uneins und zersplittert. Doch das sie alle einigende Signal könnte die Wende bringen. Es müsste nur der zündende Funke entfacht werden.
Das Leuchtfeuer von Amodin ist entzündet!
Ein Funken Hoffnung.
Politische Bewegungen hoffen darauf, dass einzelne Ereignisse zu einem Fanal werden, einem Aufbruch, einer Wende. 1926 erschien die Zeitschrift Fanal, herausgegeben von Erich Mühsam. Bis 1931 warb er darin einmal monatlich um eine breite linke Front gegen die aufkommenden Nazis. Der Anarchist Mühsam schrieb sogar ein Gedicht mit dem Titel Fanal.
Ihr treibt das Rad, ihr wirkt die Zeit, das Feuer flammt, jetzt und hier. Euch mahnt das Feuer, macht euch bereit, erkennt eure Kraft, seid ihr.
Allerdings ist zu differenzieren. Mühsam verwendet in seinem Gedicht den Plural. Macht euch bereit, seid ihr. Adressat ist immer eine Gruppe, mit der sich die Hoffnung verbindet, dass sie zum politischen Akteur wird. Schar-Besuch 1967, Fanal für die Studentenbewegung, lautet etwa ein Buchtitel, der ebenfalls darauf hindeutet, dass ein Fanal eine kollektiv mobilisierende politische Funktion hat. Doch daneben ist der Begriff auch moralisch aufgeladen. Als Fanal der Verzweiflung gilt eine Aktion des Studenten Jan Palach auf dem Wenzelsplatz in Prag im Jahr 1967. Aus Protest gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings übergoss sich Palach mit Benzin und zündete sich an. Das Feuer wurde gelöscht, aber drei Tage später erlag er seinen Verletzungen. Bei seiner Beerdigung strömten 200.000 Menschen auf die Straßen. Noch heute gibt es eine Palach-Woche, während der in Tschechien wiederholt gegen Unterdrückung protestiert wurde. Zu einem wahren historischen Fanal wurde eine ähnliche Aktion. Am 17. Dezember 2010 verbrannte sich der tunesische Gemüsehändler Mohamed Bouazizi aus Empörung über staatliche Willkür und Unterdrückung. Sofort flammten in Tunesien weite Proteste auf. Andere Länder folgten und Bouazizis Verzweiflungstat wurde zur Initialzündung für den arabischen Frühling. Hier bewahrheitete sich tatsächlich, was Ernst Mühsam einst dichtete.
Kein Fragen, kein Rechnen befreit den Geist. Das Feuer flammt, Tat ist Pflicht. Wenn ihr eure Ketten nicht zerreißt, von selber brechen sie nicht.
Was jedoch als Fanal gilt, erweist sich erst in der Rückschau. Der Blick in die Geschichte lehrt auch, solch ein Ereignis ist nicht planbar. Es entsteht spontan, unvorbereitet und trifft dann auf eine kritische Masse, die eine einzelne Handlung oder Begebenheit zu einer historischen macht.
Wenn die Masse denn will, wenn sie selbstkritisch, entschlossen und tatkräftig genug ist. Da wir gerade noch Schwierigkeiten haben, den Katastrophensoziologen Professor Wolf Dombrowski zu erreichen, wenden wir uns jetzt erst einmal dem Liebespaar Jeronimo und Josefe zu, dem unglücklichen Liebespaar in Kleists Novelle »Das Erdbeben von Chili«. Beide waren in aussichtsloser Lage, als das Erdbeben ihre Stadt, das chilenische Santiago, erschütterte, er in Haft, sie kurz vor der Hinrichtung. Aber das Erdbeben hat sie gegen alle Erwartungen gerettet. Es hat ihnen die Freiheit wiedergegeben und damit die Chance, einen Ausweg zu finden aus ihrer Not. Und so treffen sich die beiden wieder in einem Tal abseits der zerstörten Stadt, nachdem Josefe auf ihrem Weg auch noch das gemeinsame Kind hat retten können.
Dies alles erzählte sie jetzt voll Rührung dem Jeronimo und reichte ihm, da sie vollendet hatte, den Knaben zum Küssen dar. Jeronimo nahm ihn und hätschelte ihn in unsäglicher Vaterfreude und verschloss ihm, da er das fremde Antlitz anweinte, mit Liebkosungen ohne Ende den Mund. Indessen war die schönste Nacht herabgestiegen, voll wundermilden Duftes, so silberglänzend und still, wie nur ein Dichter davon träumen mag. Überall, längs der Talquelle, hatten sich im Schimmer des Mondscheins Menschen niedergelassen und bereiteten sich sanfte Lager von Moos und Laub, um von einem so qualvollen Tage auszuruhen. Und weil die Armen immer noch jammerten, dieser, dass er sein Haus, jener, dass er Weib und Kind, und der Dritte, dass er alles verloren habe, so schlichen Jeronimo und Josefe in ein dichteres Gebüsch, um durch das heimliche Gejauchz ihrer Seelen niemanden zu betrüben. Sie fanden einen prachtvollen Granatapfelbaum, der seine Zweige voll duftender Früchte weit ausbreitete, und die Nachtigall flötete im Wipfel ihr wollüstiges Lied. Hier ließ sich Jeronimo am Stamme nieder und Josefe in seinem, Philipp in Josephens Schoß, saßen sie von seinem Mantel bedeckt und ruhten. Der Baumschatten zog mit seinen verstreuten Lichtern über sie hinweg und der Mond erblasste schon wieder vor der Morgenröte, ehe sie einschliefen. Denn Unendliches hatten sie zu schwatzen, vom Klostergarten und den Gefängnissen und was sie umeinander gelitten hätten, und waren sehr gerührt, wenn sie dachten, wie viel Elend über die Welt kommen musste, damit sie glücklich würden.
Mit diesem Satz hat Heinrich von Kleist in seiner Novelle Das Erdbeben von Chile auf den Punkt gebracht, was uns heute Abend auch beschäftigt in HR2 Kultur, der Tag. Die Frage nämlich, ob eine Katastrophe wie der Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos wenigstens ein Fanal sein könnte, das nicht nur Aufmerksamkeit erregt für die Lage der Flüchtlinge und die Lage der europäischen Flüchtlingspolitik, sondern auch eine Veränderung, eine Verbesserung einleiten kann. Eine Verbesserung vielleicht auch von Berlin aus? Welche Diskussionen und Bemühungen dort in der Bundeshauptstadt im Gange sind, berichtet unsere Hauptstadtkorrespondentin Katrin Schirner.
Hilfe vor Ort, das ist jetzt das Wichtigste. Zelte, Schlafsäcke, Matratzen, Duschcontainer. Die griechische Regierung hat eine Liste für Hilfsgüter erstellt. Bundesinnenminister Seehofer.
Wir sind im Moment dabei, dass alle deutschen Hilfsorganisationen sich zusammentun, um möglichst viel aus dieser Bedarfsliste sicherstellen zu können.
Doch die humanitäre Hilfe sei nur eine Ebene, eine zweite die vereinbarte Aufnahme von 400 unbegleiteten Jugendlichen. Neben Frankreich würden sich weitere Länder daran beteiligen, wobei zwei Drittel wohl auf Deutschland und Frankreich aufgeteilt würden. Und dies sei nur ein erster Schritt. Man wolle auch Familien mit Kindern vermehrt aufnehmen, auch aus anderen Lagern, aber nicht in einem deutschen Alleingang.
Wenn die Deutschen ganz alleine handeln würden, dann ist eine europäische Lösung, können Sie zu den Akten schreiben.
Margarita Skinas, Vizepräsident der EU-Kommission, kündigt an, auf Lesbos soll ein neues Aufnahmezentrum gebaut werden, als Einrichtung der EU, gemeinsam mit Griechenland. Die griechischen Behörden müssen jetzt, möglichst schnell, ein modernes Asylzentrum errichten. Modern ist eine höfliche Umschreibung für ganz anders als das bisherige Lager in Moria. Die katastrophalen Zustände auf Lesbos waren auch Thema einer sehr emotional geführten Bundestagsdebatte. Luise Amtsberg von den Grünen.
Die Bilder entsetzen, sie erschüttern, sie machen traurig und viele von uns machen sie auch sehr wütend.
Der Fraktionschef der Linken, Bartsch, plädiert für die sofortige Aufnahme der Flüchtlinge aus Moria. Viele Städte und Kommunen seien dazu bereit.
Die EU darf nicht länger ein Hort der menschlichen Kälte sein.
Gottfried Curio von der AfD nennt die Befürworter einer Aufnahme der obdachlosen Flüchtlinge Umsiedlungsfanatiker. Für die SPD-Politikerin Ute Vogt sind die Einlassungen der AfD kalt und gemein. In der teils tumultartigen Debatte wird klar, der Wunsch zu helfen und der Wunsch nach Ordnung und Steuerung finden im Moment nicht zusammen. Bundesinnenminister Seehofer, auch er im Bundestag, erinnert daran, dass Deutschland in den letzten Jahren mehr als alle anderen Länder in der EU Solidarität mit Flüchtlingen gezeigt habe. Und?
Ich nehme den Satz, 2015 darf und soll sich nicht wiederholen, sehr, sehr ernst.
Deshalb will er weiter an einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik arbeiten.
So zitiert unsere Hauptstadtkorrespondentin Katrin Schirner den Bundesinnenminister. Verbunden sind wir immer noch mit unserem EU-Korrespondenten Alexander Göbel. Er war Anfang des Jahres im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos und er hat uns zu Beginn der Sendung ja schon eindrucksvoll geschildert, welch menschenunwürdige Zustände schon vor dem Brand und vor der Corona-Pandemie dort geherrscht haben. Nun haben wir gerade gehört, es geht um Soforthilfe zum einen und es geht zum anderen darum, zu ordnen. Aber beides, so haben wir im Beitrag der Kollegin Katrin Schirner aus Berlin gehört, geht im Moment schwer zusammen. Ist das denn wirklich ein so unüberbrückbarer Widerspruch?
Das scheint so zu sein. Ich erinnere mich heute an den Satz von Margarete Skinas, das ist der EU-Vizepräsident, der gerade auch auf Lesbos war, der hat gesagt, die Kosten des Nicht-Europas manifestieren sich gerade auf Lesbos. Er hat auf jeden Fall recht, wenn wir jetzt das mal zusammenbinden, was wir auch gerade gehört haben, dass dieser Brand in Moria meiner Meinung nach wirklich so diese europäische Asylpolitik beziehungsweise genauer das Fehlen von dieser Politik ins Zentrum rückt. Also insofern ist Moria auch tatsächlich ein Fanal, auch wenn es das nicht gebraucht hätte, diesen Brand, um zu begreifen, an was für einem, ich finde, politisch-moralischen Abgrund die EU da gerade steht. Und es liegt eben daran, dass, salopp gesagt, jeder sein eigenes Süppchen kocht. Die Griechen hatten nie ein Interesse, wirklich diese Insellager zu räumen, wollen es jetzt auch nicht tun. Ankara, wenn man mal schaut, hat in der EU-Türkei-Erklärung ja lediglich zugesichert, Migranten, die unerlaubt auf die Inseln gereist sind, zurückzunehmen. Und sobald Athen Menschen aufs Festland bringt, wäre Ankara, also die Türkei, dann aus dem Schneider. Das ist allein dort vor Ort schon ein bitteres Spiel der Abschreckung zu Lasten der Menschen. Das Gleiche gilt ja auch für viele Staaten, mit denen Horst Seehofer momentan verhandelt, wo die Telefonleitungen wahrscheinlich heiß laufen, wie jetzt Frankreich, wie Österreich, wie die Niederlande zum Beispiel, neben den üblichen Verdächtigen wie Ungarn und Polen und Tschechien, die sowieso niemanden aufnehmen wollen. Aber in den anderen, in den erstgenannten Staaten ist es ja so, dass man da die Angst vor Rechtspopulisten vorschiebt, um eben auch keine Flüchtlinge aufnehmen zu müssen. Also jeder hat seine eigenen Interessen in diesem ganzen Problem und deswegen gingen die letzten Jahre leider nichts voran.
Nun wäre ja möglicherweise gar nicht so viele oder nicht ganz so viele Flüchtlinge zu verteilen, wenn das mit den Asylverfahren schneller gehen würde. Sie haben ja in Ihrem Kommentar, ich habe es schon zitiert, gesagt, in Moria liegt die Asche des bisherigen Asylsystems. Dazu gehört ja das Dublin-Verfahren. Nachdem Asylverfahren in den Staaten durchgeführt werden müssen, in denen die Flüchtlinge zuerst landen. Aber, so hieß es ja auch immer, wenn die betreffenden Staaten allein nicht zurechtkommen, dann dürfen sie Brüssel um Hilfe bitten. Viele waren zu stolz dafür, um Hilfe zu bitten und haben die Flüchtlinge stattdessen nach Norden durchgewinkt. Ist das ein Teil des Problems?
Das ist auf jeden Fall ein Teil des Problems, weil wenn man jetzt an den früheren italienischen Innenminister Salvini zum Beispiel denkt, 2015, 16, 17, dem waren ja auch dann diese Bilder recht, aber abgesehen davon hat er eben ganz klar gesagt, wir können hier nicht Asyl prüfen und dann auch sofort aussortieren, in Anführungszeichen, wer denn eben einen Asylgrund hat und wer nicht. Und er hat dann einfach Dublin außer Kraft gesetzt und hat die Menschen weiterziehen lassen. Das ist ein großes Problem, dass Dublin eigentlich eine Sache von, sagen wir mal, Zentraleuropa ist, aber eben nie wirklich geeignet war, das Problem dort anzugehen, wo es entsteht, nämlich an den EU-Außengrenzen. Interessant ist eben das, was vielleicht auch in diesem neuen Asyl- und Migrationspakt drin sein wird, der Ende des Monats vorgestellt wird von der EU-Kommission, ob es da wirklich um Asylzentren geht, die nach Standard vorstellbar sind in Drittstaaten, vielleicht auch an der EU-Außengrenze, wie jetzt eben auf den griechischen Inseln. Innenminister Seehofer schwebt ja vor, dass Menschen dort beschleunigt durch ein Asylverfahren gehen. Deswegen sind Lager wie Moria, auch Lager auf Samos und Chios und Kos auch nicht wirklich vom Tisch. Aber er möchte eben da Asylverfahren beschleunigen. Problem ist, dass man Migranten nicht einfach schnell sortieren kann. Also Menschen haben ja Recht auf ein echtes Asylverfahren. Und Seehofer sagt, in 5 bis 6 Wochen müsse dieser Prozess durch sein. Die Gefahr besteht, dass, wenn das nicht klappt, dass es dann wieder Stau gibt, dass Menschen wieder Wochen, Monate oder noch länger warten müssen, bis die EU-Asylagentur EASO mit ihnen da einen Termin macht, bis der richtige Dolmetscher gefunden ist und so weiter.
Sie waren ja auch viele Jahre lang unser Westafrika-Korrespondent mit Sitz in Rabat und zuständig für die ganze nordwestliche Ecke von Afrika. Wie sinnvoll halten Sie denn die Idee, die ja auch immer gekommen ist, solche Asylverfahren jenseits der Außengrenzen der EU durchzuführen?
Ja gut, das hängt natürlich davon ab, ob man mit Staaten wie Tunesien, Marokko oder auch Algerien, was momentan politisch eine komplette Baustelle ist, es wirklich hinbekommen würde, nach EU-Standard dort Asylzentren aufzubauen. Nach dem, was ich dort erlebt habe, gerade auch an der marokkanisch-europäischen Grenze, also vor und auch in diesen Exklaven Ceuta und Melilla, die ja zu spanischem Territorium gehören, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Also Marokko ist zum Beispiel eher so der Türsteher Europas und lässt sich das fürstlich bezahlen, auch Menschen eben davon abzuschrecken, zurückzuhalten, auch gewaltsam zurückzuhalten, eben nicht europäischen Boden zu betreten, beziehungsweise nutzt auch die Not dieser Menschen aus, um eben auch ein Exempel zu statuieren, vielleicht auch mal wegzuschauen, dass eben Horden von Menschen über den Zaun von Ceuta oder Melilla klettern und dann eben für die Europäische Union ein Problem in Anführungszeichen darstellen. Also solange wir uns auf diesem Niveau bewegen und nicht wirklich klare Abkommen mit diesen Staaten geschaffen werden, bin ich wirklich skeptisch, ob man weiter dieses Problem des Asyls und der Migration externalisieren sollte auf diese Staaten.
Ist es möglicherweise sogar verfehlt, von der Europäischen Union zu sprechen, weil die Mitgliedstaaten ja doch sehr unterschiedliche Positionen einnehmen? Es gibt ja, so ist jedenfalls der Eindruck, der sich immer wieder aufdrängt, gar keine einheitliche, keine gemeinsame EU-Flüchtlingspolitik, sondern nur verschiedene Flüchtlingspolitiken der anderen Länder. Müsste man da an die Grundstrukturen der EU ran, wenn man das ändern wollte?
Man müsste vielleicht sogar an dieses Einstimmigkeitsprinzip ran, was wirklich ein Knackpunkt ist, denn dieses Konzept, was ja man ja auch durchaus diskutieren kann, dann auch wohlwollend wollen wir das ja auch tun von der Kommission, wenn es denn vorgelegt wird, es soll ja ein ganzheitliches Konzept werden, das kann man sich vornehmen, nur müssen dann eben die Mitgliedstaaten sich darüber beugen und müssen das Ganze einstimmig beschließen, und ich habe wirklich meine Zweifel, dass da diese Punkte einfach so durchgehen. Heiße Eisen sind dabei, Seenotrettung, Verteilung und so weiter. Interessant ist, dass die Kommission, nach dem, was wir hören, auch schon Kompromisse im Vorfeld jetzt macht, dass eben gar keine Verteilung zwingend sein soll, dass es weitergehen soll mit diesem Schlagwort verpflichtende Solidarität. Das ist also nichts anderes als Amtshilfe. Man will versuchen, dass die Mitgliedstaaten sich nicht einfach mit Geld aus der Verantwortung freikaufen können. Die Kommission vermutet nämlich, wenn wir diese Option einbauen, dass man zahlen kann, statt Menschen aufzunehmen, dann würden wahrscheinlich alle zahlen. Das ist eine bittere, aber auch leider eine realistische Erkenntnis.
Die Einschätzung unseres EU-Korrespondenten Alexander Göbel in Brüssel. Vielen Dank. Und wir wenden uns nochmal der zentralen Frage unserer Sendung zu, ob Katastrophen wie der Brand im Flüchtlingslager Moria oder auch der Einsturz des Rana Plaza Gebäudes ein Fanal sein könnten. Ein Fanal, das Aufmerksamkeit schafft und womöglich im besten Falle auch Veränderung einleitet. Wir sind jetzt verbunden mit Professor Wolf Dombrowski, Katastrophensoziologe an der Steinbeis Hochschule Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Gehen wir erst noch mal einen Schritt zurück in die Zeit vor dem Fanal. Schon vor diesen ganzen Katastrophen sind ja die menschenunwürdigen Zustände, die dann durch die Katastrophen sichtbar geworden sind, die sind ja schon vorher vorhanden gewesen. Warum? Und genau die Frage kommt ja in solchen Situationen immer wieder. Warum muss immer erst eine Katastrophe kommen, damit die breite Öffentlichkeit auf diese Zustände aufmerksam wird? Sind wir Menschen so schwer aufzurütteln?
Im Prinzip sind wir nicht schwer aufzurütteln, sondern man merkt ja, wie leicht die Emotionen hochgehen, beispielsweise bei einem Kindermord oder ein was im Augenblick Kinderschändung ein Thema ist, was Menschen sehr stark berührt. Wenn man umgekehrt fragt, was berührt Menschen eigentlich bei der Flüchtlingsfrage, dann ist es genau das, was gerade angesprochen worden ist in Ihrem Beitrag vorher. Wenn die Zahlungsoption eingeräumt wird, dann würden sich die meisten EU-Staaten freikaufen wollen. Und das hat damit zu tun, dass ganz viele Menschen Flüchtlinge nicht unbedingt vor der eigenen Haustür haben wollen. Also umgekehrt. Alle sind im Grunde ganz froh, wenn es sich an den EU-Außengrenzen abspielt und sie damit nichts zu tun haben. Im Hintergrund aber wissen sie genau, was für ein Unrecht das ist und wie es den Menschen dort geht. Also sie haben alle heimlich ein schlechtes Gewissen, sind aber froh, dass es weit weg ist. Und dieses Fanal bringt es uns nahe und bringt damit den Menschen, der betroffen ist, nahe an unser Herz. Und dann schlagen Dinge um.
Schlechtes Gewissen, sagen Sie, das schlägt einem ja möglicherweise noch berechtigter im Falle des Rana Plaza mit den Arbeitsbedingungen von Leuten, die preiswerte Kleidung herstellen, die wir dann hier in Deutschland eben für wenig Geld kaufen können. Entscheiden solche Faktoren auch mit darüber, wie sehr dann so ein Fanal wirken kann bei uns?
Naja, wir sind in jeder Weise mehrdimensionale Menschen. Und eine der wichtigsten Dimensionen ist, wie viel Geld haben wir? Also wie geht es uns ökonomisch? Kommen wir über die Runden? Das gleiche Diskussion haben wir im Augenblick mit Tierwohl, mit Lebensmittelpreisen. Überall wissen wir, dass die Dinge so nicht weitergehen können, wie sie sind. Aber wenn man uns dann fragt, ja, wärst du denn bereit, das Doppelte für deine Lebensmittel zu bezahlen? Oder wärst du bereit, in deinem Nebenhaus ein Flüchtlingsehepaar zu haben, dann kommen wir ins Grübeln und wägen ab und sagen, naja, dann vielleicht lieber doch nicht oder dann vielleicht doch lieber das billige Fleisch. Also wir sind da immer in diesen Abwägungszwiespälten.
Bei der Vorbereitung dieser Sendung haben wir auch an die Explosion im Hafen der libanesischen Stadt Beirut gedacht, die im Libanon anschließend auch eine politische Sprengkraft entfaltet hat, bis hin zu einem Regierungswechsel. Wie kann denn aus dem Entsetzen über eine Katastrophe, wie kann aus vielen individuellen Empfindungen des Entsetzens eine kollektive Entschlossenheit entstehen, etwas zu ändern, zu verbessern?
Na, in der Mehrheit der Menschen muss der Keim für eine Veränderung virulent sein. Wenn die Menschen nicht wollen, dass etwas sich verändert, dann wird es auch durch ein solches Fanal nicht ausgelöst, sondern dann geht man zu symbolischen Handlungen über. Das kann man sehr gut erkennen an solchen Dingen. Plötzlich liegen überall Blumensträuße oder es werden Kerzen angezündet. Die Leute drücken schon aus, dass sie sagen, ja, das ist schlimm. Aber wenn du mich jetzt fragst, ob ich aus diesem Schlimmen eine Konsequenz ziehe, dann muss ich nachdenken. Also ja, nur dort wie im Libanon. Alle leiden unter der Korruption, alle leiden unter dieser entsetzlichen Elitenklickenwirtschaft. Und die wollen sie weghaben. Deswegen war diese Explosion im Hafen ein wirkliches Fanal, das sozusagen auf breite Zustimmung gestoßen ist und endlich trauen sich die Leute aus der Dunkelheit ans Licht zu treten. Bei den Flüchtlingen ist das wirklich ganz anders. Hier ist keiner bereit zu sagen, ja, wir nehmen sie alle bei uns auf.
Professor Wolf Dombrowski, Katastrophensoziologe an der Steinbeis Hochschule Berlin. Vielen Dank. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Verantwortlich für die Tage dieser Woche waren als Redaktionsteam Rainer Dachselt, Karin Fuhrmann, Hadija Haruna, Doris Renk, Dorothea Schuler und Ulrich Sonnenschein. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.